Zwischenzeit. Das haben wir gerade gesungen. Mittendrin. Und genau in so einer Zeit sind wir gerade in ganz vielen Aspekten. Ich merke das immer wieder in Gesprächen, im Coaching, in der Seelsorge, bei den Menschen, die ich noch begleite, dass viele sagen, das hat sich alles verändert. Es gibt weniger Sicherheiten, auf die wir uns verlassen können. Ich war jetzt bei der Vereidigung meines Stiefsohnes oder wie ich immer gern sage, meines Bonussohnes. Der hat sich 12 Jahre für die Bundeswehr verpflichtet, oben in Kiel bei der Marine. Und da hat der General sich dahingestellt bei der Vereidigung und gesagt, naja, auf unsere lieben Partner jenseits des Atlantiks werden wir uns in Zukunft nicht verlassen können. Und das ist etwas, was nach vielen Jahrzehnten echt eine Unsicherheit schafft. Wo stehen wir denn überhaupt? Wo stehen wir politisch? Wir stehen in so vielen Zeitenwenden mittlerweile, die wir gestalten müssen, dass es Menschen Schwierigkeiten macht. Wie finde ich mich darin zurecht? Wie reagiere ich auf diese Zeit, die so komplex ist? So viel ändert sich. So viel ist gerade in Umschwüngen. Und die Menschen reagieren darauf nicht immer klug. Manche wollen zurück in die Zukunft, manche fangen irgendwie an, aggressiv zu werden. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich erlebe auf der Straße, aber auch im Alltag viel mehr Aggressivität. Die Menschen sind irgendwie geladener als früher. Das macht was mit uns. Wie können wir da als Christen, als Christinnen unterwegs sein in dieser Zwischenzeit? Aber so Zwischenzeiten sind ja nicht nur etwas Öffentliches, Globales, dass irgendwo wieder Krieg ist oder das Klima sich verändert oder die Politik sich verändert, sondern das sind ja auch Dinge, die in uns und in unserem persönlichen Leben manchmal passieren, wenn Verlust da ist von Menschen oder wenn Verlust von Arbeitsplatz da ist, wenn vielleicht psychisch Probleme auftauchen oder wie auch immer. Es gibt so Zeiten, wo sich etwas massiv verändert und Unsicherheit auslöst, wo Zwischenzeiten beginnen. Ich sage in der Seelsorge immer so gerne, das ist so, als wenn man einen Raum verlässt und dann im Flur rumsteht. Der Raum, der gewohnt war, der gemütlich war, wo man sich eingerichtet hatte, der ist verloren und man steht im Flur und rüttelt vielleicht an dieser Tür oder jener Tür, wo geht es weiter? Aber der Flur ist nicht gemütlich. Im Flur steht kein Bett, kein Kühlschrank, nichts, also alles, was man zum Leben braucht. Also der Flur ist eine Zwischenstation und das ist nichts auf Dauer, aber es fühlt sich heimatlos an. Und das Schöne finde ich, dass wir in der Bibel genau solche Situationen geschildert bekommen und wir wollen uns heute einen Mann angucken, der wiederum einen Mann vorbereitet, die beide in so einer Zwischenzeit sehr, sehr gut unterwegs sind. Das eine ist Johannes der Täufer und das andere ist Jesus selbst. Denn Jesus selbst ist nicht nur jemand, der Zwischenzeit gestaltet, sondern sie selbst hervorbringt, indem er das Alte abschließt und komplett Neues in diese Welt bringt. Und wenn unser Herr Jesus Christus Zwischenzeiten produziert, die Reibung erzeugen, dann haben wir einen guten Wegbegleiter gerade jetzt in dieser Zeit. Dann brauchen wir keine Angst davor zu haben. Und das ist gleichzeitig ein Plädoyer dafür, dass wir Christen uns nicht zurückziehen oder sagen, ach, was war früher doch so schön. Es gibt keine gute alte Zeit. Jede Zeit hatte ihre Tücken und ihre Chancen. Sondern wie können wir diese Zeit gestalten? Zwischenzeiten sind Werkstätten Gottes. Zwischenzeiten sind Werkstätten Gottes und wir haben die Möglichkeit, in dieser Werkstatt mit ihm zusammenzuarbeiten oder auch an uns arbeiten zu lassen. Oder aber wir können uns in den Schmollwinkel zurückziehen und sagen, böse Welt. Ist ja alles so schlimm da draußen oder in meinem Leben. Ich glaube nicht, dass wir als Salz und Licht dieser Welt dazu berufen sind. Und deswegen möchte ich euch heute so eine kleine Reise zu Johannes dem Täufer und natürlich auch zu Jesus selbst mitnehmen. Ich möchte euch Johannes schildern, ich möchte aber auch zeigen, wo Jesus Johannes wiederum ablöst und wie wir mit beiden unterwegs sein können in dieser Zwischenzeit. Denn sie haben uns viel Wertvolles zu sagen. Ich lese euch den Predigtext, den ich mir für heute ausgesucht habe, aus Lukas 3, die Verse 3 bis 17, auszugsweise. Nun zog Johannes durch die ganze Gegend am Jordan und verkündete den Menschen, lasst euch taufen, ändert euer Leben, Gott will euch eure Schuld vergeben. So steht es im Buch des Propheten Jesaja, eine Stimme ruft in der Wüste, macht den Weg bereit für den Herrn, ebnet ihm die Straße. Jede Schlucht soll aufgefüllt werden und jeder Berg und jeder Hügel abgetragen werden, was krumm ist, muss gerade werden und die unebenen Wege eben. Alle Welt soll sehen, dass Gott, die Rettung bringt. Die Menschen kamen in Scharen zu Johannes heraus, um sich von ihm taufen zu lassen. Und er sagte zu ihnen, ihr Schlangenbrut, wer hat euch auf den Gedanken gebracht, dass ihr dem Gericht Gottes entgehen könnt? Zeigt durch euer Verhalten, dass ihr euer Leben ändern wollt. Redet euch nicht ein, Abraham ist unser Vater. Denn ich sage euch, Gott kann diese Steine hier zu Kindern Abrahams machen. Die Axt ist schon an die Wurzel gesetzt. Jeder Baum, der keine gute Frucht bringt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen. Das Volk setzte große Erwartungen in Johannes und alle fragten sich, ist er vielleicht der Christus? Johannes antwortete ihnen, ich taufe euch mit Wasser, aber es kommt einer, der ist mächtiger als ich. Ich bin es nicht einmal wert, ihm die Schnürriemen aufzuschnüren. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Er hat die Schaufel in seiner Hand und damit wird er das Getreide gründlich aussieben. Den Weizen wird er in die Scheune bringen, das Stroh wird er in einem Feuer verbrennen, das nicht ausgeht. Klingt erstmal nicht nach einem ermutigenden Text, aber wir kommen dahin. Johannes ist jetzt nicht gerade so der große Empath, vorsichtig gesagt. Nicht? Das ist, kann man nicht gerade sagen, harter Knochen, trägt Tierfelle, isst Heuschrecken, wird ja langsam in Heuschrecken essen, gucken wir mal. Ja, nicht bar. Ist doch biblisch. Scherz. Muss keiner machen. Aber Johannes ist so ein Typ, ne? Also Tierfelle, Heuschrecken, wilder Mann. Garantiert nicht Deo, sondern eher schlecht riechend, aber halt ein Prophet. Ein klassischer Wüstenprophet damaliger Zeit. Gehen wir mal so ein bisschen in die Vogelperspektive. Zoomen wir mal heraus und schauen uns die Zeit an, diese Zwischenzeit, in die Johannes reinkommt, denn die ist super spannend. Das letzte biblische Buch ist Jahrhunderte her. Wir haben mehrere Jahrhunderte, ohne dass irgendetwas geschehen ist. Außerbiblische Autoren haben in der Zeit geschrieben, Gott hatte Israel verlassen. Es ist also Dürrezeit, wirklich geistliche Dürrezeit. Dazu auch noch die Besatzung der Römer, die irgendwann dazukommt. Also auch nicht gerade einfach. Die Kultur scheint verschwinden zu wollen. Besatzung ist da. Die Messias-Erwartung steigt an. Wann kommt der große Befreier, der uns wieder zu einem großen Volk macht, was einen Namen hat und was wieder wie in alten Zeiten feiern kann. In der Zeit entsteht übrigens auch die ausgeprägte Lehre von Teufel und Dämonen. Die gab es vorher gar nicht. Im Alten Testament taucht der Teufel zweimal, glaube ich, kurz auf. Und auch anders als im Neuen Testament. Von Dämonen ist gar nicht groß die Rede. Das taucht erst in dieser Zeit auf. Warum? Weil man natürlich sich fragt, wie ist denn das? Warum ist alles so böse im Augenblick? Warum gibt es dies Böse? Wie können wir uns das erklären? Und entweder sucht man dann im unsichtbaren Bereich nach Ergründung oder zeigt auf die oder die Minderheit, dass die schuld sind. Das kennen wir ja auch heute. In die Zeit kommt Johannes herein. Viele Propheten sind damals aufgestanden. Wir können dann ganz viel drüber forschen und nachlesen. Johannes ist ein anderer Prophet. Er ist einzigartig. So einzigartig, dass Jesus später sagen wird, der größte Prophet des alten Bundes. Spannend. Er bereitet nämlich etwas vor. Er sagt nicht nur, ihr seid alle böse, ihr müsst umkehren, dann geht's dem Volk besser. Sondern er sagt, ja, ja, kehrt um, aber ich bereite den Weg. Ich bin ein Wegbereiter, denn nach mir kommt jemand, um den geht's eigentlich. Er gibt eine Zukunftshoffnung. Er zeigt nach vorne. Und dann kommt Jesus und läutet so richtig die Zwischenzeit ein, so sehr, dass Johannes später fragt, bist du es wirklich? Bist du der Messias? Du bist so ganz anders. Das heißt, wir treffen hier auf zwei Männer, die diese Zwischenzeit gestalten und vorantreiben. Und deswegen sind die uns so gute Wegbegleiter in unserer jetzigen Zeit. Ich möchte so ein bisschen jetzt mal Johannes und Jesus nebeneinander stellen, weil ich glaube, das ist wichtig, gerade an diesem Bruch zwischen altem und neuen Bund, mal zu gucken, was ist denn da gleich geblieben, was hat sich verändert. Damit wir verstehen, wie die beiden uns begleiten können in unserer Zwischenzeit. Johannes ist ein klassischer Sündenprophet, der sagt, ändert euer Verhalten, tut Buße. Und er bleibt ganz auf dieser ethisch-moralischen Ebene, er geht aus Verhalten. Jesus spricht zwar auch über Verhalten, aber sagt zuerst einmal, komm zu mir. Komplett andere Ausrichtung. Johannes warnt vom kommenden Gericht, spricht von der Axt an der Wurzel, der Schaufel in der Hand. Das ist eine typische Sache für die Prophetie damals. Seine Prophetie ist auf Scheidung ausgerichtet. Da die Guten, da die Schlechten. Es muss sich etwas ändern im Volk, damit es wieder besser wird. Und dann kommt Jesus und verkündet das Reich Gottes und wendet sich ausgerechnet den Sündern zu, den Ausgestoßenen, den Randfiguren, denen, die vielleicht nicht in Ordnung sind, den Prostituierten, den Zöllnern und so weiter. Ausgerechnet denen. Und die ändern auch ihr Verhalten, aber erst nachdem sich Jesus ihnen zugewandt hat. Johannes und Jesus. Und exemplarisch könnten wir jetzt die Frau am Jakobsbrunnen nennen. Für mich immer eine Frau, die am deutlichsten macht, wie Jesus sich Veränderung vorstellt. Und für mich eine der wunderschönsten Beispiele für Seelsorge. Diese Frau, die voller Scham mittags zum Brunnen geht, weil sie sich vor allen Leuten im Dorf schämt. Eine Nichtjüdin. Mehrfach anscheinend verschiedene Beziehungen gehabt. Und sie schleicht zu diesem Brunnen in der Mittagshitze. Und Jesus hat seine ganzen Jünger und Jüngerinnen, die ihm folgten, erstmal zum Sandwich holen ins Dorf geschickt. Und allein das finde ich ja lustig, dass er so viele Menschen für ein Mittagessen ins Dorf schickt, spricht dafür, dass er seine Ruhe haben möchte. Ich glaube, da wären nicht so viele nötig gewesen. Aber egal, er schickt sie alle weg und er trifft allein auf diese Frau. Und allein, dass ein Rabbi, ein Jude mit einer Samaritanerin und einer Frau spricht, ist schon jeglicher Vorstellungskraft. Aber dass er auch noch mit ihr theologisch diskutiert und ihre Fragen ernst nimmt, ist der Wahnsinn. Und ganz am Schluss, nachdem er ihr Gnade gezeigt hat, eine Perspektive sie angenommen hat, sagt er, naja, und deine Lebenswunde ist eigentlich, dass du schon ein paar Männer hattest und dein jetziger ist auch nicht dein Mann, ne? Und diese Frau wird nicht beschämt, sie wird nicht runtergedrückt davon, sondern sie rennt befreit zurück ins Dorf. Sie geht voller Scham zum Brunnen und sie läuft entschämt zurück ins Dorf und erzählt allem von diesem Mann. Das ist der Unterschied zwischen Bußpredigt und Jesus. Auch er ruft zur Umkehr, aber vorher zeigt er die Gnade, die Liebe und nimmt an. Da ändert sich was. Dieser Jesus kommt so ganz anders. Johannes lebt asketisch, schon erwähnt, Heuschrecken und Co. Typischer Wüstenprophet. Jesus dagegen sagt, ich kann auch mal eine Woche feiern, Hochzeit zu Kana mit meinen Jüngern und das Leben genießen. Er hatte die Frauen, die ihn eingeladen haben und er sagt, das sind meine Freundinnen, wo ich auch mal ausruhen kann, die mich versorgen. Aber er kommt auch mit wenig aus. Paulus wird später sagen, ich kann im Überfluss leben und ich kann mit wenig auskommen. Auch da ein Unterschied offensichtlich. Johannes tauft mit Wasser, Jesus tauft mit Geist. Wasser trocknet, der Geist bleibt. Darum diese irritierende Frage aus dem Gefängnis, bist du der, der kommen soll? Und dieser Jesus antwortet dann nicht mit Gerichtssymbolik, sondern mit Zeichen der Heilung. Indem er das Alte Testament zitiert. Ich bin gekommen, den Gefangenen die Ketten zu lösen und so weiter und so weiter und so weiter. Du siehst doch, dass das passiert. Ich bin's. Ich bin der Heiler, der Retter, der Erlöser, der genau das jetzt erfüllt. Nun leben wir auf der Ebene des neuen Bundes und nicht mehr des alten Bundes. Der alte Bund weist enorm wertvoll und toll auf den neuen Bund hin. Aber wir leben eben zur Zeit des neuen Bundes und deswegen ist es uns verwehrt, dass wir wieder wie ein Johannes der Täufer auftreten als Christen und Christinnen. Aber wir können trotzdem von diesem Johannes wahnsinnig viel lernen. Ich möchte euch drei Hinweise geben, was Johannes richtig klasse macht und was wir bis heute von ihm lernen können in unserer Zwischenzeit. Erstens, Klarheit statt Panik. Johannes verkündet Klarheit, keine Panik. Nicht jedes Störgeräusch unseres Alltags, nicht jede Nachricht, die uns bedrängt, ist gleich etwas, was uns als Bedrohung entgegenkommt. Christen leben nicht aus der Angst, sondern aus der Zuversicht und aus der Hoffnung. Johannes schreit nicht, alles geht unter, sondern er schreit, bereitet den Weg. Das ist ein Unterschied. Er macht klar, trotz Jahrhunderten wohlgemerkt, und wir sind jetzt ein paar Jahre in der Krise. Die hatten Jahrhunderte der Krise hinter sich. Trotz Jahrhunderten der Krise schiebt er keine Panik, sondern er sagt, bereitet den Weg. Kehrt um und bereitet den Weg. Christen leben nicht aus der Angst, sondern aus der Orientierung. Und auch unsere Zeit ist eine Zeit, ein Misch aus guten und schlechten Dingen. Gestern wieder einen Satz gelesen über den bösen Zeitgeist. Es gibt nicht den bösen Zeitgeist. Jeder Zeitgeist ist eine Mischung aus guten und schlechten Dingen. Wir wollen nicht zurück in die 50er Jahre, wo meine Mutter, die gerade gestorben ist, mir noch erzählte vor wenigen Wochen, dass sie ihren Mann um Erlaubnis fragen musste, dass sie ein Konto haben darf und arbeiten darf. Wollen wir dahin wirklich zurück? Ich nicht. Wollen wir zurück ins letzte Jahrhundert, wo es noch Leibeigene gab? Ich nicht. Jede Zeit hat ihre Risiken und ihre Chancen. Jede Zeit hat ihre üblen Dinge und ihre wertzuschätzenden Dinge. Die Frage ist, gestalten wir es? Gestalten wir diese Zeit oder ziehen wir uns zurück? Und schon die Philosophen vor 3000 Jahren haben so ihre Sprüche gemacht. Ich lese mal einen vor. Sokrates. Die Kinder heute lieben den Luxus. Sie haben schlechte Manieren, verachten Autorität, haben keinen Respekt vor älteren Leuten und schwatzen, wo sie arbeiten sollten. Nicht Friedrich Merz' Spruch, ne? Also ist jetzt Sokrates. Sokrates. Sie widersprechen ihren Eltern, schlingen bei Tisch die Süßspeisen herunter, legen die Beine übereinander und tyrannisieren ihre Lehrer. Das ist vor 3000 Jahren geschrieben worden, ihr Lieben. Sokrates zitiert bei Plato, finde ich faszinierend, hat sich doch nichts geändert. Und das kann einen auch so ein bisschen entspannen vielleicht. Jede Generation geht so ihren Weg. Und es war offensichtlich vor vielen tausend Jahren auch schon so, dass sich alle aufgeregt haben über die heutige Jugend. Hilft nicht wirklich weiter. Klarheit, Gelassenheit und Hoffnung ist angesagt, nicht ein panisches Zurück zu den Fleischtöpfen Ägyptens. Zweitens, diese Übergangszeiten, sie brauchen keine äußere Flucht, sondern innere Umkehr. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil Johannes sagt, tut Buße. Buße heißt wörtlich Metanoia. Metanoia wörtlich übersetzt heißt umdenken. Den Sinn ändern. Heute würde man sagen, das Mindset ändern. Klingt auch cooler. Also vielleicht sollten wir sagen, nicht tut Buße, sondern ändert euer Mindset. Kommt besser an. Und das ist ja so. Äußerlich geschehen ganz viele Dinge. Das können wir nicht ändern. Das Leben kommt halt von vorn. Wir können Dinge, die global oder auch selbst im Land sind oder selbst am Ort sind, erstmal nicht groß beeinflussen. Die Frage ist, wie reagieren wir darauf? Wo müssen wir uns vielleicht verändern? Martin Luther, unser Grundvater der Reformation, hat das ganz klar in seinen Schriften geschrieben. Semper Reformanda, Kirche, wir müssen uns permanent erneuern. Luther wusste ganz genau, dass seine Lehre schon wenige Jahrhunderte später wieder erneuert sein muss. Wir können nicht stehen bleiben und sagen, ach, die guten Alten. Nein, Kirche darf dranbleiben an dieser Zeit. Die Frage ist, wie können wir heute Evangelium zur Sprache bringen? In dieser Welt. Wo müssen wir unser Denken ändern? Nicht die Zeitenwende ist böse, sie ist herausfordernd, sie ist anstrengend. Sie kann auch manchmal feindlich sein. Aber die Frage ist, wie gestalten wir sie? Können wir sie annehmen als eine Werkstatt Gottes, die auch mit uns etwas Positives macht? Oder werden wir immer nur bitterer in dieser Zeit? Das ist ja so eine Tendenz, kennt man auch aus der Hirnforschung, dass Menschen, die nicht immer in der Veränderung bleiben, letztlich immer enger werden im Laufe ihres Lebens. Werden wir besser oder bitterer? Das ist die Frage. Vor dem Bitterwerden, vor dem Hartwerden warnt uns der Hebräerbrief. Lasst es nicht zu, dass eine bittere Wurzel unter euch aufsprießt, denn sie vergiftet euch erst zu selbst und dann alle anderen, die um euch herum sind. Ich kenne so viele Gemeinden aus meinem Gemeindecoaching, die bittere Wurzeln tragen. Wenn wir bittere Wurzeln tragen, werden wir weder im persönlichen Leben noch im Gemeindeleben letztlich Frucht tragen können. Wir machen uns nur selbst fertig damit. Und deswegen ist es so wichtig, Zwischenzeiten als Werkstätten Gottes zu betrachten, die auch aus uns etwas Reiferes machen wollen, etwas Weicheres, etwas, was sich verändert und nicht, dass wir enger werden und härter werden und bitterer werden. Das hilft niemandem. Es reicht nicht uns als Christen und Christinnen. Wir können Zeitenwenden nicht aufhalten, aber wir können entscheiden, ob sie uns verwandeln oder ob sie uns härter machen. Drittens, wir sind nicht der Messias und das befreit. Das wusste Johannes. Ich bin's nicht. Ich bin nur so ein Ankündiger, also ich kann nicht mal Schnürriemen binden. Das ist schon ziemliche Demut, ne? Ich bin nicht der Messias, also ich verkündige das nur und dann bin ich wieder raus hier. Ist auch nicht so ganz gut mit ihm gelaufen später. Das ist das Traurige daran bei Johannes, dem Täufer, irgendwie finde ich nach wie vor. Aber er ist derjenige, der sich zu seiner Verkündigungszeit entlastet wissen darf. Ich bin nicht der Messias. Und auch wir dürfen wissen, ja, wir dürfen unseren kleinen Teil einbringen in diese Welt. Ja, wir haben unsere Platzanweisung Gottes als Einzelne und als Gemeinde. Und das gilt es herauszufinden. Ja, wir sollen Salz und Licht sein in dieser Welt, aber wir müssen die Welt nicht retten. Da gab es schon mal jemanden, der das gemacht hat. Und dem laufen wir ja hinterher. In dessen Nachfolge stehen wir. Jesus Christus selbst. Er hat ja die Welt mit sich versöhnt. Es ist seine Aufgabe letztlich. Und es ist seine Aufgabe, dir und euch und uns klarzumachen, was ist dein kleiner Anteil? Wo dürfen wir im Reich Gottes mit ihm kooperieren? Was für eine ehrenvolle Aufgabe. Gott baut sein Reich. Auch heute, auch unter uns. Und er möchte jeden von uns, egal wie alt oder wie jung, ansprechen und sagen, das ist dein kleiner Teil, den du dazufügen darfst. Sei es in der Gesellschaft, in der Politik, in der Gemeinde, im Gebet, wie auch immer, da, wo deine Platzanweisungen sind, da, wo deine Gaben sind. Es geht hier nicht um einen Rückzug ins Private. Und auch unsere Aufgabe ist es nicht, immer selbst Licht zu produzieren, sondern es geht darum, dem Licht nicht im Wege zu stehen. Er wohnt durch den Heiligen Geist ja in dir. Er ist doch in dir Licht und Salz. Von ihm aus gehen doch die Ströme des lebendigen Wassers, wie Jesus es verheißt. Die Frage ist, werden wir transparent? Lassen wir es zu, dass es fließen darf? Wir sind nicht der Messias. Wir können weder Kriege gewinnen oder beenden, noch komplett selbst das Klima retten, aber wir können Gott fragen, was ist deine Platzanweisung, was ist das Kleine, was ich tun darf. Und das entlastet. Und ein letztes, und das ist jetzt nicht mehr Johannes der Täufer, würde ich pauschal sagen, sondern eher Jesus-mäßig. Lasst uns die Freude nicht vergessen. Jesus sagt, er wünscht sich, dass die Freude in uns vollkommen ist und er ist die Freude in uns durch seinen Geist. Das Wesen Jesu ist Freude. Gab ja im Mittelalter eine große Diskussion zwischen verschiedenen Mönchsorden, ob das Lachen vom Teufel kommt. Na, wo das jetzt gerade herkam? Nein, egal. Scherz. Heiliges Lachen, was Wunderschönes. Und ich glaube, dass der Humor uns geschenkt worden ist von Gott, dass Gott ganz viel Humor hat. Ansonsten hätte er keine Pinguine erfunden. Immer wenn ich die sehe, muss ich lachen. Oder auch mich, ja. Ich bin manchmal auch zum Lachen. Wenn ich morgens in den Spiegel schaue und denke, wer ist das denn, bitteschön? Nach dem Rasieren geht's dann. Nein, aber Gott hat Humor und wir dürfen uns weiterhin an ihn freuen, gerade in diesen nicht so einfachen Zeiten, dass wir die Freude miteinander pflegen, dass wir miteinander lachen. Und da geht es mir nicht um ein frommes Dauergrinsen. Es ist nichts Furchtbares als unauthentische Christen und Christinnen, die mit so einem breiten Grinsen durch die Gegend laufen, obwohl es ihnen eigentlich schlecht geht. Wir dürfen Klagepsalmen beten, wir dürfen Gott sagen, wie dreckig es uns geht, natürlich. Aber das Ziel ist es doch, dass wir tief verwurzelt werden in einer Freude in uns, die niemand nehmen kann. Freude, die uns niemand nehmen kann, gibt es in dem Lied. Und das zu pflegen, gerade in diesen Zeiten, in denen wir uns auch gute Dinge, in denen wir Dinge genießen, in denen wir Dinge miteinander erleben, in denen wir feiern, in denen wir auch Gott feiern, Gottesdienst feiern, Abendmahl feiern gleich, Das soll uns zur Freude bringen, das soll uns zum Lachen begleiten, dass wir mitten in dieser Zeit eine andere Haltung haben als das Miesepetrige. Lassen wir uns doch nicht anstecken von denen, die immer nur polarisieren und schlecht reden. Das ist momentan ein strategisches, politisches Mittel, alles schlecht zu reden. Aber es ist nicht der Weg Christi. Der Weg Christi ist es Hoffnung für die Welt. Wegbereitung. Wir dürfen Dinge beim Namen nennen, aber mit Perspektive, mit Aussicht. Und wir dürfen Freude ausstrahlen, Hoffnung ausstrahlen. Christen sind nicht zum Wutbürger berufen, sondern zum Mutbürger. Nehmt bitte diesen einen Satz mit für heute. Dass wir mutig durch diese Welt gehen und nicht den Kopf in den Sand stecken und nicht bei der Polarisierung mitmachen, nicht bei dem Draufhauen auf irgendwelche Minderheiten mitmachen. Denn es ist eine Lehre unserer Geschichte, da wo Minderheiten klein gemacht werden, sind die Christen irgendwann auch dran. Hat schon Dietrich Bonhoeffer gesagt. Und deswegen lasst uns nicht mitmachen dabei, sondern lasst uns Mutbürger sein. Lasst uns das Positive verstärken und Hoffnung reichlich unters Volk bringen. Dunkelheit ist nie etwas, was Licht erzeugen kann. Nur Licht kann Licht erzeugen. Und in diesem Sinne wünsche ich uns, dass wir, selbst wenn die Nacht manchmal sehr dunkel scheint, dass wir mit Jesus, mit Johannes unterwegs sind, klar und wahr sind, statt Panik zu schüren. Wissen, dass wir nicht der Messias sind, sondern dass wir auf ihn vertrauen dürfen, dass er mit uns unterwegs ist. Dass wir Mutbürger sind, dass wir Hoffnung aussäen, dass wir Gutes aussäen. Die Nacht ist am dunkelsten kurz bevor die Sonne aufgeht. Als ich bei der Bundeswehr war, lange ist es her, bin ich morgens um 4 teilweise Streife gelaufen. Es war so kalt und furchtbar, aber kurz danach ging die Sonne auf. Kurz danach ging die Sonne auf. Und auch solche Zeiten werden wieder kommen. Lasst uns auf sie hinweisen. Gott hat noch Großes vor. Amen.